Auf seinem OP-Tisch, da liegen keine Menschen, sondern Puppen, Teddybären und Krippenfiguren. Marcel Offermann, der näht abgefallene Gliedmaßen an, flickt Porzellanschädel und klebt Plüschfelle zusammen. In seiner Neusser Puppenklinik repariert und restauriert er aber nicht nur, sondern er entwirft immer mal wieder auch eigene Kreationen. Zum Beispiel sein letztes Stück, die Donald Trump-Puppe mit dem aufklappbaren Hinterkopf. Und der Mann, der den amtierenden US-Präsidenten in eine handliche Puppe von 1,10 Meter verwandelt hat, der ist jetzt hier bei mir im Studio. Marcel Offermann, schön, dass Sie da sind. Mal sehen, was in Trumps Kopf eigentlich wirklich los ist. Das wollen heute viele. Sie interpretieren das auf ihre eigene Weise. Also was steckt im Schädel Ihrer Trump-Puppe?
Ja, unsere Interpretation ist, wie ich jetzt im Nachhinein übrigens feststellen muss, mit den Düsseldorfer Karnevalzügen noch vergleichsweise milde. Also wir haben, oder ich habe mir gedacht, eine mögliche Erklärung wäre, dass in Donald Trumps Kopf ein Affe sitzt, der sich fortwährend betrinkt. Und das ist im Grunde genommen unsere Erklärung für so manche Verhaltensweise und das Gerieren Donald Trumps im Amt.
Jetzt müssen wir sagen, dass Sie mit Ihrer Trump-Puppe durchaus internationale Reaktionen ausgelöst haben. Was war da los?
Ja, also ich könnte jetzt etwas angeberisch sagen, das bin ich gewohnt, aber nein. Also es war mir natürlich klar, dass es ein Echo geben würde. So, und wir haben einen Tag oder einen halben Tag, nachdem wir die Puppe präsentiert haben, es ging ja sehr durch die Medien, auch eine Reaktion aus Amerika bekommen. Und für die Amerikaner ist das, glaube ich, nochmal etwas anderes. Die haben das mit sehr viel Begeisterung aufgenommen, sind aber ja nicht so frei im Agieren, weil sie ja im eigenen Land sind und sicherlich, sag mal, sich im Zweifelsfalle eher Repressalien ausgesetzt fühlend der Regierung gegenüber, als das bei uns der Fall ist. Insgesamt war das Echo durchaus positiv, aus England übrigens auch. Also das war schon erstaunlich. Vor allen Dingen konnte man anhand der Puppe sehen, wie schnell sich Nachrichten in der heutigen Zeit verbreiten. Sicherlich auch dank Social Media.
Jetzt muss man sagen, das war nicht die erste, ich nenne es mal Motto-Puppe, die Sie gemacht haben vor Trump. Da hatten Sie schon mal einen Dalai Lama im Puppenformat, eine Angela Merkel, auch einen Erdogan. Der Einstieg in Ihre, ich nenne es jetzt mal kreative Puppenphase sozusagen, das war aber eine Papstpuppe, Papst Benedikt der 16. aus Porzellan. Haben Sie damals einfach angedockt an den allgemeinen Papst-Hype?
Nein, also die Idee kam mir im Auto auf der Rückfahrt von Hamburg und ich komme ja selber aus einem unheilbar katholischen Elternhaus und dann lag der Gedanke wahrscheinlich nahe und ich fand eigentlich die Idee sehr charmant zu Ehren des ersten deutschen Papstes seit über 800 Jahren im Amt mal wieder, da auch eine Puppe zu machen und bin dann mit dieser Idee im Grunde genommen an einen ganz großen Puppenproduzenten herangetreten, weil wir schon vorhatten, die Puppe in einer gewissen Stückzahl zu produzieren und das kann man nicht alleine. Ja, und dann haben wir diese Idee einfach verwirklicht und sind vom Erfolg selber ein wenig überrannt worden. Also
ich wollte Sie jetzt tatsächlich fragen, ja, wie der Puppenpapst so angekommen ist.
Also eigentlich, und nicht eigentlich, uneigentlich auch, wir haben durchweg nur positive Reaktionen bekommen und hatten ja eine 999er Auflage und die war innerhalb von 2 Tagen weg seinerzeit und wir hatten 2700 Bestellungen auf 999 Puppen.
Das kann man als Erfolg bezeichnen.
Durchaus, ja.
Ich habe mich gefragt, wie ist denn das überhaupt? Sind solche Motto-Puppen für Sie eine willkommene Abwechslung zu restaurierungsbedürftigen Plüschtieren?
Ja, das ist ein völlig anderes Feld, was wir da in Anführungszeichen beackern. Es ist was, bedient eigentlich mehr den kreativen Sektor vollkommen. Wobei man den natürlich bei der Restaurierung auch braucht, je nach Schweregrad. Aber es ist so, dass mich mittlerweile so ein bisschen der Schalk im Nacken immer ein wenig treibt. Also wir haben uns ja zum Beispiel mit den ersten Puppen, die Sie eben aufgezählt haben, überhaupt nicht positioniert. In keinster Weise, im Gegenteil.
Politisch positioniert,
ja,
meinen Sie, ne?
Ja, sollte eher, ich sag mal, eine Ehre sein. Oder wir haben es zu Ehren, zum Beispiel von Papst Benedikt gemacht, auch ursprünglich die erste Puppe zu Ehren der ersten Kanzlerin in der Geschichte der Republik. Aber seit Erdogan habe ich mir das Theater um das Böhmermann-Gedicht sehr lange angeschaut. Über das Gedicht mag man geteilter Meinung sein, das ist ganz klar. Aber ich fand das Rumgeeiern, in Anführungszeichen, der Bundesregierung etwas, unter aller Kanone. Und da fand ich, war es dann an der Zeit, sich mal zu positionieren und künstlerische Solidarität zu zeigen. Und dann haben wir Erdogan mit der Ziege gemacht in Form der Bundesrepublik, die er quasi am Gängelband führt. So. Und ähnlich tut das ja jetzt auch. Und bei Trump war es so, dass die Medien vorher schon angefragt hatten, vor der Wahl, ob wir, wenn Trump gewinnt, eine Puppe machen würden, was ich absolut verneint habe und eigentlich auch gar nicht vorhatte, diesem Mann noch eine Puppe zu präsentieren. Aber als Trump dann schließlich in Amt und Würden war und sich genauso gerierte, wie er das vorher getan hat, oder um es anders zu sagen, noch potenziertermaßen, habe ich gedacht, das hat Strafe verdient, jetzt kriegt er was. So. Meine Frau als Juristin hat natürlich eine Augenbraue hochgezogen. Ich habe das natürlich vorher erklären lassen, ob das von der künstlerischen Freiheit her gedeckt ist, was es absolut ist. Und ich muss, wenn ich jetzt die Rosenmontagszüge mir betrachte, feststellen, dass wir noch vergleichsweise harmlos mit Trump umgesprungen sind.
Jetzt muss man sagen, Sie sind nicht nur Puppendoktor, sondern Sie sind katholischer Puppendoktor. Sie haben sich gerade selbst als unheilbar katholisch bezeichnet. Da kommen wir ein bisschen später noch drauf zu sprechen. Wir reden über Ihre kirchlichen Wurzeln. Aber vorher müssen wir uns ganz kurz noch schnell verraten, wie kommt man überhaupt zu diesem, ja, ich sag mal, doch eher etwas ungewöhnlichen Job?
Indem man, wie zum Beispiel in meinem Fall, anfängt, erst was anderes zu studieren, hier Humanmedizin, sich dann während des Studiums seine Brötchen ja irgendwie verdienen muss und dann das zum Beispiel mit diesem Thema macht.
Marcel Offermann, Puppendoktor aus Neuss. Er bleibt noch ein bisschen bei uns und verrät uns gleich als Nächstes, was ihn mit unserem Kölner Erzbischof verbindet und warum er auch für die Reparatur vieler, vieler Krippenfiguren aus Kölner Kirchen zuständig ist. Gleich mehr. Früher, da hat er seine Sommerfreizeiten des Öfteren mit einem gewissen Rainer Maria Wölki verbracht. Unser Studiogast heute, der Puppendoktor Marcel Offermann, der ist nämlich in der Neusser Gemeinde St. Marien aufgewachsen, in der der heutige Kardinal damals Kaplan war. Herr Offermann, wie haben Sie denn Kardinal Wölki, damals noch Kaplan, erlebt?
Eigentlich als absolut aufgeschlossen. Also ich habe ja ein paar Kapläne durchlebt, in Anführungszeichen. Und der Rainer ist mir eigentlich wirklich am besten in Erinnerung geblieben, weil er wirklich ein ja, ganz herzliches Wesen hat, super humorvoll ist und wir so ein bisschen den Draht über die Jahre auch nicht verloren haben. Es gibt ja inzwischen ganze Fangruppen auf Social Media auch von ehemaligen Neusser Gefährten, die noch mit ihm verbunden sind.
Sie sind immer in Sommerfreizeit mit ihm gefahren. Haben Sie irgendeine nette Anekdote auf Lager?
Ja, in der Tat. Das waren wir mit 12 ähnlich und wie man sich vorstellen kann, wie Jungs in dem Alter sind mit 12 Jahren, ja, wenn da die Nächte zum Tag gemacht werden und Ewigkeiten, man liegt mit 6 Leuten in der Jugendherberge auf dem Zimmer, ja, Etagenbetten, können Sie sich vorstellen, Kissenschlacht ohne Ende. Und irgendwann hat es dann gereicht und der Kardinal, Rainer war dann wohl die Lautstärke doch zu hoch, gegen 2 Uhr zu fortgeschrittener Zeit und er machte die Tür auf, streckte den Kopf rein und wollte einen lockeren Spruch bringen, um die Situation aufzulösen und fragte nur, welche Schweine hätten es denn gern? Und ich gucke ihn an, ich sage, das mit der Brille. Und das, ja, also das war, doch, das waren gute Zeiten, das waren sehr, sehr schöne Zeiten. Das behält man, glaube ich, ein ganzes Leben lang in Erinnerung. Oder auch die Sternsinger-Zeiten mit ihm zusammen, das waren fantastische Zeiten.
Sie sagen ja von sich selbst, dass Sie aus einer erzkatholischen Familie kommen. Unheilbar katholisch, haben Sie gerade auch mal gesagt. Was genau meinen Sie denn damit?
Ja, das fängt mit einem ganz klaren Lebensweg an, der irgendwo vorgezeichnet ist. Ich war schon Messdiener oder bin schon als Messdiener in St. Marien mitgegangen, noch vor der ersten Heiligen Kommunion. Also das entspricht ja nicht unbedingt den Gepflogenheiten und habe das mit sehr viel Hingabe und Leidenschaft betrieben. Und viele Freunde bleiben dadurch, auch Freundschaften bleiben auch ein Leben lang erhalten. Also zum Beispiel, ich bin auch im Schützenwesen aktiv, wenn ich das mal so sagen darf, ja, in Neuss. Und einer meiner Zugkollegen ist der Sebastian Rosen, der auch Mitorganisator des Jugendtags seinerzeit früher hier war und den ich auch aus Sternsinger Zeiten kenne. Und das sind natürlich Seilschaften, die bleiben ein Leben lang. Und katholische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten und so weiter. Ne? Das sind.
Wie ist das heute? Was bedeuten Ihnen Glaube und Kirche heute?
Ich mag wohl eingestehen, dass ich nicht mehr der regelmäßige Kirchgänger sonntags bin. Das ändert aber an meiner Verbundenheit nach oben überhaupt nichts. Und ich habe natürlich auch sehr eindeutige Auffassungen oder Meinungen zu bestimmten Themen, die gerade die Kirche umtreiben oder auch den Kardinal in seiner klaren Positionierung. Ich bin zum Beispiel auf einer Linie, was diese Flüchtlingsthematik angeht, dass es da keine Begrenzung geben darf. Es widerspricht also jedem christlichen Glauben und auch jeder christlichen Gesinnung, wenn ich sage, ich möchte helfen, aber nur bis. Mhm. Ja, das kann nicht limitiert sein. Das kann auch nicht im Sinne von Christen sein. Katholiken gleich gar nicht. Also wenn ich helfen will, dann helfe ich. Entweder Hop oder Top. Ja, da gibt es nichts.
Dann passt ja auch eigentlich gut, dass Sie auch jobmäßig als Puppendoktor noch mit der Kirche verbunden sind, nämlich über beschädigte Krippenfiguren. Die Krippensaison, die ist ja seit Maria Lichtmess Anfang Februar vorbei. Wann kommen denn die Kirchen normalerweise so auf Sie zu und beauftragen Sie dann mit der Reparatur von kaputten Jesus-, Josef- oder Maria-Figuren?
Leichtfertig würde ich jetzt sagen, leider zu spät immer, weil es den meisten Pfarrgemeinderäten, Vorsitzenden oder auch Küstern immer erst auffällt, wenn sie die Krippenfiguren vor dem ersten Advent aus dem Schrank holen. Ich habe natürlich, also es ist so, dass es besser wäre, unmittelbar nach Maria Lichtmess zu kommen, wenn die Krippen abgebaut werden, weil Krippenrestaurationen schon ein sehr, sehr umfangreiches Feld sind und die meisten Krippenfiguren doch so erhebliche Beschädigungen, sag ich mal, oder Verschleißerscheinungen aufweisen, dass es sehr arbeitsintensiv ist. So. Und wir haben übers Jahr verteilt so, ich würde sagen, zwischen 20 und 25 Komplett-Krippensätze aus dem Erzbistum, teilweise auch über das Erzbistum hinaus. Und das umfasst sicherlich auch Krippenfiguren aus Ton, Porzellan oder Holz aller Maßstäbe. Und die älteste Krippe, die wir letztes Jahr hatten, war knapp 120 Jahre alt. Und da gilt natürlich das Credo des Restaurators, Substanzerhaltung. Ja? Also ein Austausch kommt da nicht in Frage. Und da muss man natürlich versuchen, gerade diese alten, wertvollen Schätze zu retten.
Sie haben mir erzählt, dass es Ihren Söhnen manchmal ein bisschen peinlich ist, dass Ihr Papa Puppendoktor ist.
Ja, ich habe drei Söhne und wenn Sie sich vorstellen, der Vater ist Puppendoktor und es sind drei Jungs da, dann steht der Vater in der Berufsattraktivität sicherlich nicht ganz oben, ne? Das ist ganz klar. Oder um es in Jugendjargon zu sagen, ey, voll peinlich, Alter, ey. Ja, das, aber wir hatten mal eine ganz nette Situation, da sollten die Väter mitkommen in die Schule und Berufe vorstellen bei meinem ältesten Sohn und er hat sich tagelang gedrückt, gewunden und hätte am liebsten noch gar nicht und wenn ich in der Werkstatt bin, dann habe ich natürlich auch das entsprechende Puppendoktor-Outfit, was dem im OP-Saal sehr nahe kommt. Auch unser Instrumentarium ist ja sehr oft der Humanmedizin entliehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mit hinstand in einer Reihe mit lauter Bankkaufleuten. Polizeibeamter war mit dabei und er saß in der zweiten Reihe. Oh, lieber Gott, gib mir ein Loch zum Versuchen. Es war so peinlich. Was er nicht bedacht hat, war, 4/5 seiner Klasse sind Mädchen gewesen. Und die fanden das natürlich total attraktiv, dass da ein Puppendoktor stand und himmelten mich in Anführungszeichen an. Und er profitierte folgerichtig davon irgendwann und kam dann nach Hause und sagte, Papa, das war doch eine gute Idee, dass ich dich mitgenommen habe. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Jetzt sind Sie bei Ihren Söhnen wieder rehabilitiert sozusagen. Zum Schluss würde ich Sie noch fragen, was denn Ihre nächsten Pläne in Sachen Kreativpuppen sind. Vielleicht mal ein Papst Franziskus-Puppe, wäre doch mal ganz schön, wieder einen Sympathieträger zu haben, oder?
Ja, also der Arbeit von Papst Franziskus wäre es in jedem Falle würdig. Das ist ganz klar. Es ist immer so ein bisschen vom Tagesgeschehen abhängig, auch vom politischen natürlich, was sich gerade so ergibt. Und es muss so ein bisschen, ich sag mal, der Impuls da sein. Ja, also entweder, dass ich auf der einen Seite eine recht große Sympathie mit dem Dargestellten hätte, was bei Papst Franziskus unbestritten der Fall ist. Oder aber jetzt wie im Falle von Erdogan oder Trump, dass ich sage, da muss künstlerisch ein wenig interveniert werden.
Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was Ihr nächster Impuls sein wird. Marcel Offermann war das, Puppendoktor mit katholischen Wurzeln und viel Verständnis für Krippenfiguren und Teddybären, Macher von Motto-Puppen und heute unser Gast im Domradio. Vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken.